Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Auf glatten und nassen Oberflächen rutschen wir Menschen immer mal aus. Der Gecko aber nicht. Deshalb hat ihn sich ein Team unter Leitung der portugiesischen Universität Minho zum Vorbild genommen. Beziehungsweise seine Füße. Geckofüße haften deshalb so gut auf nassen Oberflächen, weil auf ihnen sehr schmale Rillen für Kapillarkräfte sorgen. Das Wasser wird durch diese Kräfte in die Rillen gesaugt und der Sog hält den Gecko auf der rutschigen Oberfläche fest. Zusätzlich sind die Rillen auch noch hydrophil, halten das Wasser also besonders gut fest. Im Fachmagazin Applied Materials and Interfaces beschreibt das Forschungsteam nun ein Material, das diese wasserfesthaltenden Rillen imitiert. Ein Silikonkautschuk, der mit Nanopartikeln aus Zirkoniumdioxid angereichert ist. Schon ein dünner Film des Materials haftet auf nassem Eis. Die Forschenden sagen, die Technologie eignet sich nicht nur für rutschfeste Schuhsohlen, auch medizinische Anwendungen, etwa bei künstlicher Haut, sind denkbar. Feucht und warm, so stellt man sich den Dschungel vor. Aber im Regenwald kann es auch kalt sein. Es gibt Kältewellen, die dafür sorgen, dass die Temperaturen dort stark sinken. Forschende aus Würzburg haben jetzt untersucht, wie Tiere darauf reagieren. Und zwar im Amazonasgebiet im Süden Perus. Da war es im Juni 2023 plötzlich nicht mehr warm wie sonst. Normal sind da knapp 24 Grad im Mittel. Sondern die Temperatur stürzte auf gut 10 Grad ab. Und das blieb auch fast eine Woche lang so. Das Team schreibt im Fachmagazin Biology Letters, dass die meisten Insekten und Säugetiere den Kälteeinbruch gut verkraftet haben. Ein Viertel der Insekten war aber wohl schon am Limit. Noch niedrigere Temperaturen könnten sie nicht aushalten. Dann würden sie in eine Kältestarre fallen. Wenn das länger so bleibt, würden viele wohl nicht überleben. Im Zuge des Klimawandels könnte das aber passieren, weil Temperaturen dann stärker schwanken. Wenn es uns juckt, dann wollen wir uns kratzen. Doch zugleich wissen wir, besser nicht kratzen, denn das hilft oft nur kurzfristig und kann die Haut zusätzlich reizen. Forschende, unter anderem der Uni Pittsburgh, haben sich aber gefragt, wenn Kratzen schädlich ist, warum fühlt es sich dann so gut an? Dazu haben sie Tests mit Mäusen gemacht. Einigen von ihnen fehlten bestimmte Nervenzellen, sodass sie keinen Juckreiz fühlen konnten. Die anderen waren normale Mäuse. Die Ohren von beiden Gruppen wurden mit Allergenen behandelt, um einen Juckreiz auszulösen. Einige Tiere bekamen noch eine Halskrause, die Kratzen verhinderte. Das Team schreibt im Fachmagazin Science, dass die Mäuse, die sich kratzten, bald entzündete Ohren hatten. Ihre Haut wurde also weiter geschädigt. Das Team entdeckte aber auch, dass Kratzen die Immunabwehr unterstützen kann. Denn die kratzenden Nager hatten weniger Bakterien auf der Haut. Kratzen hat also wohl auch Vorteile. Allerdings überwiegen laut den Forschenden die Nachteile. Auch in der Wissenschaft passieren Fehler. Und wenn das auffällt, dann werden veröffentlichte Arbeiten zurückgezogen. Retraction heißt das in der Fachsprache. Ein Team um einen Professor der Stanford University hat sich das genauer angesehen und Zahlen einer Datenbank zu Retractions ausgewertet. Das Team schaute vor allem auf die erfolgreichsten 2% der Forscherinnen und Forscher, die am meisten zitiert wurden. Das sind mehr als 200.000. Dabei fand das Team heraus, dass bei 3-4% von ihnen mindestens eine Veröffentlichung nachträglich zurückgezogen wurde. Solche Zurückziehungen sind nicht ungewöhnlich. Dadurch wird sichergestellt, dass die Forschungsqualität hoch bleibt. Die Retractions können unterschiedlich schwer wiegen. Mal fallen die Forschenden selbst Fehler auf, die melden sie dann und verbessern dann ihr Paper. Oder Fachzeitschriften oder andere Fachleute bemerken den Fehler. Bei Betrug, wenn zum Beispiel Daten gefälscht wurden, müssen die Forschenden mit Konsequenzen rechnen. Von allen Fachbereichen gab es die meisten Retractions in der Biomedizin und in der klinischen Medizin. Beim Ländervergleich lagen Indien und China mit relativ vielen Zurückziehungen vorne. Deutschland befindet sich im Mittelfeld. Wolle, Milch, Fleisch. Schafe sind vielseitige Nutztiere. Ein internationales Forschungsteam hat jetzt die jahrtausendelange gemeinsame Geschichte von Mensch und Schaf untersucht und aufgeklärt, warum Hausschafe weiß sind. Mithilfe von 118 Schafknochen aus 12.000 Jahren fand es heraus, die Domestizierung begann im Südosten der heutigen Türkei. Die ersten Hausschafe stammten von den dort heimischen Mufflons ab. Für die Studie im Fachmagazin Science wurden die Tierknochen erstmal genau angeschaut. Da fiel auf, dass die Tiere ab einem bestimmten Zeitpunkt Gelenkschäden hatten. Das deutet darauf hin, dass sie eingepfercht wurden. Genetische Untersuchungen zeigen noch, dass schon bald nach Fellfarbe und Musterung gezüchtet wurde. Weiße Tiere kann man draußen leichter wiederfinden. Und mit unterschiedlichen Fellmustern ist es leichter, die Herden auseinanderzuhalten, vermuten die Forschenden. Der gesamte Schafbestand im heutigen Europa geht wohl auf diese jahrtausendealten Herden zurück. Migrationswellen vor rund 7000 und 5000 Jahren brachten die Tiere mit ihren Hirten nach Europa. Je älter Kakaobäume sind, desto geringer werden ihre Erträge. Klassischerweise legen die Bauern dann neue Plantagen an und roden dafür oft Bäume im Wald. Es gibt aber einen alternativen Ansatz, nämlich die Veredelung der alten Bäume. Dazu pflanzt man junge Triebe einer produktiven Sorte an den Schnittstellen eines alten Kakaobaums ein. Man könnte auch sagen, ein junger Kakaobaumtrieb wird auf den alten, stark beschnittenen Kakaobaum transplantiert. Ein deutsch-peruanisches Team hat nun untersucht, wie effektiv so eine Veredelung ist. Herauskam, bereits nach 2 Jahren war der Ernteertrag um 45% gestiegen. Im Journal of Applied Ecology heißt es außerdem, dass die Veredelung die biologische Vielfalt schützt. Es gab zwar erstmal weniger Spinnen, Milben und Insekten, vermutlich wegen der stark beschnittenen Baumkronen, aber schon nach einem halben Jahr hatten sich ihre Bestände erholt. Die Forschenden sagen, die Veredelung ist eine nachhaltige Methode, um alte Kakaopflanzen zu verjüngen. Und es schützt die tropischen Wälder vor zunehmender landwirtschaftlicher Nutzung. Und hier noch ein Hörtipp. Heute ist eine neue Folge Update Erde rausgekommen. Unser Podcast zu allem, was mit Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit zu tun hat. Wir schauen auf das Stickstoffurteil in den Niederlanden, das den Staat zwingen soll, mehr für Klima und Umwelt zu tun. Eine Frage ist, welche Rolle spielen Gerichte, wenn die Politik sich nicht an Vereinbartes hält? Außerdem hört ihr, dass Tante-Emma-Läden zurückkommen für die Nahversorgung auf dem Dorf. Den Link zur Update-Erde findet ihr hier in den Shownotes und neue Folgen gibt es immer freitags in der Deutschlandfunk-App.
Deutschlandfunk Nova.